Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir gehen gleich in eine sehr überraschende Bibliothek. Dann sind wir an der Scala in Mailand, die gerade in einem Skandal um saudisches Geld und saudischen Einfluss steckt. Wir besuchen eine der wichtigsten Kunstbiennalen Asiens, wo die Chefkuratorin Anita Dube etwas dafür tun will, dass Menschen sich wieder anschauen, anstatt hypervernetzt auf ihre Bildschirme zu starren und Textmessages zu verfassen.
We're all hyperconnected, everybody is texting. In fact, everybody is only looking at screens.
Und dann schauen wir uns das Lebenswerk einer hierzulande leider noch immer unbekannten Architektin an, die das Zusammenleben in armen Vierteln großer Städte verbessert hat. Und wir hören die Geschichte einer Kriegsreporterin, die ihr Leben ließ in Syrien. Mary Colvin, eine Frau, die sagt, egal welche Konfliktpartei, wir scheitern, wenn wir nur über Sieger und Besiegte berichten und nicht zeigen, was Krieg anrichtet, den Horror, den Menschen durchmachen.
Whatever the rights and wrongs of a conflict, I feel we fail if we don't face what war does, face the human horrors, rather than just record who won and who lost.
Am Mittwochabend übermorgen wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Vorher treffen sich noch Deutschlands Bibliothekare. 4.000 sind dabei bei 260 Veranstaltungen in Leipzig. Bibliotheken in einer digitalisierten Welt, da gibt es viel zu besprechen. Und es gibt auch die Frage zu stellen, was wird eigentlich aus diesen traditionellen Orten, wenn das Papier langsam verschwindet? Heinz-Jürgen Lorenzen ist Präsident von Bibliothek und Information Deutschland, BID. Das ist der Dachverband der deutschen Bibliotheksverbände, also er ist oberster deutscher Bibliothekar. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Lorenzen, es geht auch bei Ihrem Kongress um Bibliotheken als sogenannte dritte Orte. Ich würde sie mal als soziale Orte bezeichnen, also wo es nicht nur um das Ausleihen von Büchern, von Medien geht, sondern um Bibliotheken als Treffpunkte. Wie sieht sowas genau aus?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Bibliotheken sollen aus unserer Sicht hier noch viel mehr die Interessen der Bürger aufnehmen und für die verschiedensten Interessen der Bürger Dinge vorhalten. Das können Bücher sein, das können Daten sein, das kann aber auch ein Raum sein, in dem man sich trifft, wo man miteinander diskutiert. Das können aber auch technische Geräte sein. Ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass man mit seinen täglichen Interessen einen Anlaufort hat, wo man sich trifft mit anderen Menschen, die gleichen Interessen haben, wo man sich austauscht, wo man miteinander kommuniziert.
Wie sollte das ganz praktisch aussehen? Das heißt also erst einmal natürlich freier Zutritt, dann WLAN, dann Tische, Cafés. Wie kann sowas aussehen? Gibt es da Beispiele für Sie? Gute Beispiele?
Also das hier haben Sie ja schon geschildert, wie es aussehen kann. Also eine multifunktionale Einrichtung, aber auch, was wichtig ist, eine gemütliche Einrichtung. Die Menschen sollen sich wie zu Hause fühlen und sich wohlfühlen und sich einfach hinsetzen mögen, um zu arbeiten, mit dem Laptop was zu machen oder ins Internet zu gehen. WLAN ist auch ganz klassisch. Wunderbare Beispiele gibt es einmal Dock 1 in Aarhus. Aber wir haben ja Gastland Niederlande und deswegen können wir uns in einer Fülle von niederländischen Bibliotheken derartige Beispiele ansehen. Ich könnte aus dem Stegreif sagen, Amersfoort, Gouda, Den Helder, Delft, Almere, Arnhem, Zwolle, alles wunderbare Bibliotheken.
Weil Sie Dock 1 schon erwähnt haben in Aarhus, ich hatte auch die Gelegenheit, mir das anschauen zu können. In Dänemark, das ist ja wirklich, geht ja weit über eine Bibliothek hinaus, sondern ist ein Kulturzentrum, ein Sozialzentrum. Behördenbüros sind dort sogar drin, Kinder und Jugendliche haben dort Möglichkeiten, sich zu treffen, es gibt Spielecken, viele verschiedene Dinge. Kann man da eigentlich überhaupt noch von Bibliothek sprechen?
Es ist ein erweitertes Verständnis von Bibliothek und aus meiner Sicht kommt es gar nicht so sehr auf den Namen drauf an, sondern dass das, was gemacht wird, Programm ist. Das bedeutet also, dass es einen Anlaufort in der Gemeinde gibt, wo die Bürger gerne hingehen mögen mit ihren täglichen Interessen, wo sie sich finden und wo sie eben viele Dinge auch zusammen erledigen können. Sie haben ja schon gesagt, auch der Umgang mit elektronischen Behördendiensten ist ein Punkt, wo man in die Bibliothek geht, auch in den Niederlanden, und wo man nicht irgendwo in eine Bürgerinformation hineingeht.
Aber das würde ja bedeuten, dass diese Gebäude, bleiben wir mal beim Begriff Bibliothek, dann auch ganz anders finanziert werden müssen. Da geht es ja nicht mehr nur um die Finanzierung von Bibliotheken, sondern da geht es um die Finanzierung, wie gesagt, von Behördenarbeit, von Kulturarbeit, von all dem. Das braucht ja einfach auch mehr Geld, oder?
Es geht darum, die Gelder zu konzentrieren für diesen Zweck und dann durch die Konzentration der Möglichkeiten, die jede Gemeinde hat, aus meiner Sicht, dann etwas zu erreichen, was dann die Bürger als wirklich toll empfinden.
Und gibt es denn da kein Beispiel in Deutschland, was man zumindest hervorheben könnte? Ist es nur die Niederlande und Dänemark?
Fahren Sie nach Köln in den Stadtteil Köln-Kalk und dort gibt es eine wunderbare Zweigstelle der Stadtbibliothek in Köln, die ich schon als sehr vorbildlich als Bibliothek, als dritter Ort ansehen würde.
Und ist das auch eine Möglichkeit, einen Treffpunkt zu schaffen, der dann doch wieder analog ist, also in einer immer weiter sich ausdifferenzierenden Gesellschaft oder einer mit starken auch sozialen und kulturellen, politischen Spannungen, wo man ja sagt, in der digitalen Welt leben viele in ihrer Blase, ist so eine Bibliothek einfach auch ein sozialer Anker, ein analoger sozialer Anker sozusagen?
Also insofern natürlich analog, weil man sich ja persönlich begegnet und der Austausch persönlich stattfindet und die hohe Bedeutung eines persönlichen Austausches hat Prinzessin Laurentin der Niederlande heute auch in ihrer Eröffnungsansprache betont, dass es eine ganz andere, viel intensivere Art des Austausches ist, als wenn man es eben nur über Kurznachrichten oder übers Internet dann macht. Das bedeutet also, die Menschen gehen verstärkt aufeinander ein, sie sprechen miteinander, es findet Integration statt. Das bedeutet also, dass wir genau an den Brennpunkten unserer heutigen Gesellschaft mit dieser Einrichtung einsetzen, nicht dass Menschen integriert werden, dass Menschen nicht nebeneinander herleben, sondern dass sie miteinander leben, dass sie sich mit ihrer Gemeinde identifizieren, dass sie die Gemeinde toll finden und dass wir auch an dieser Stelle einen Ort gelebter Demokratie haben. Auch etwas ganz Wichtiges, wenn wir uns mal unser Gesamtbild unserer Gesellschaft ansehen und wenn wir uns das für die Zukunft noch vorstellen, wo die Menschen noch stärker als bisher alles übers Internet machen. Es braucht solche Orte. Das ist ganz dringend und ganz wichtig.
Und warum sind da die Niederländer, die Dänen weiter als die Deutschen?
Weil die Volksbildung in diesen Ländern höher angesiedelt ist. Die Volksbildung hat Tradition, zum Beispiel in Dänemark durch Grundtvig. Und das bedeutet also, dass man im wesentlich breiteren Umfang versucht, die Menschen für Kunst, Kultur, Bildung zu interessieren. Und der Ansatz in den Ländern ist, dass die Bibliotheken sehr, sehr niedrigschwellig sind. Das heißt, man scheut sich nicht, in die Bibliotheken hineinzugehen. Selbst Analphabeten gehen im größeren Umfang in die Bibliotheken in den Niederlanden, wie das über die Sprachhäuser dort realisiert wird. Und das ist sonst außerordentlich schwierig, Analphabeten in die Bibliotheken zu bekommen. Was sollen sie da, sagt ein Analphabet sich. Aber zu festzustellen, dort haben sie einen Anker gefunden, in dem sie lesen lernen können, indem sie den Zugang zu dieser ganzen Welt der geschriebenen Worte haben, egal ob als E-Book oder als Buch, das ist ja völlig erstmal nachrangig und dass sie auf diese Art in die Lage versetzt werden, an unserer Gesellschaft, an unserem ganzen kulturellen Leben teilzuhaben, das ist ganz wunderbar.
Und warum gibt es diese stärkere soziale Tradition nicht in Deutschland? Wie kommt das?
Das ist eine schwierige Frage. Die soziale Tradition in Deutschland haben wir, aber ich habe immer das Gefühl, wir verteilen uns auf viel zu viele Einzelinteressen. Wir müssen die Dinge zusammenführen und es müssen die haupt- und ehrenamtlichen Einrichtungen zur Daseinsfürsorge, egal ob das für Kinder gilt, für Jugend, für Behinderte, für Familie, für Migranten und für das Alter, wir müssen sie zusammenführen über so eine Einrichtung, ihnen dort Räume und Betätigungsfelder anbieten, sodass die Bürger nicht irgendwo das eine da finden, das andere dort finden, das nächste hier finden, sondern dass sie es gebündelt an einer zentralen Stelle finden.
Und das sollte dann eine Bibliothek sein, aber die vielleicht einfach ihren Charakter auch verändert und immer ja auch natürlich konfrontiert ist mit der Frage, wenn dort etwas ausgeliehen wird, mitgenommen wird, wie können Bibliotheken sich um das Urheberrecht kümmern? Und das wird ja gerade auf EU-Ebene heftig diskutiert, sehr kontrovers diskutiert. Viele kritische Stimmen sagen, dass das Urheberrecht vielleicht mit untauglichen Mitteln auf europäischer Ebene durchgesetzt wird im digitalen Zeitalter mit dem vielbesagten Artikel 13, der also Uploadfilter vorsieht für Inhalte, die dann eben über diese Uploadfilter kontrolliert werden sollen, ob sie urheberrechtlich relevant sind. Wie kann man in dieser digitalen Welt, Sie als Bibliothekar, wie kann man in dieser digitalen Welt tatsächlich Urheberrecht sicherstellen?
Das ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Wir wollen natürlich auch gleichermaßen wie diejenigen, die die Gesetzesnovelle erarbeitet haben, dass Autoren besser geschützt sind, dass Urheberrechte besser geschützt werden. Wir sehen aber angesichts der tatsächlichen Verhältnisse, dass Artikel 11 und Artikel 13 erstmal etwas bewirken, was genau dann an dem Schutz dieser Autoren vorbeigeht. Das heißt also, es werden dann in den gängigen Medien, im Internet gängigen Medien, dann bestimmte Informationsbereiche vollkommen ausgegrenzt. Und das kann nicht Sinn und Zweck eines aktuellen Urheberrechts sein, was den freien Zugang zu Informationen propagieren muss.
Welche Bereiche meinen Sie denn? Was soll denn da ausgegrenzt werden durch Artikel 13?
Mit dem Upload-Filter wird ausgegrenzt alles das, was in der Verbreitung dann als problematisch angesehen wird, wo man Mühe machen muss, um Urheberrechte abzuklären. Das betrifft Privatpersonen, das betrifft Kleinstverleger, kleine Verleger. Und von der Seite her sehen wir eine große Bandbreite von Inhalten, die dann nicht mehr in die sozialen Medien hineinkommen. Und das Ganze wird dann nur noch eben von einigen großen Playern auf dem Markt beherrscht, die dann auch quasi ein Informationsmonopol haben.
Heinz-Jürgen Lorenzen, oberster Bibliothekar Deutschlands, so kann man ihn in aller Kürze nennen. Die offizielle Bezeichnung ist Präsident von Bibliothek und Information Deutschland, BID. Das ist der Dachverband der deutschen Bibliotheksverbände beim Bibliothekskongress in Leipzig, der gerade stattfindet mit 4000 Teilnehmern kurz vor Beginn der Leipziger Buchmesse. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und mal wieder wollte sich eine hoch angesehene europäische Institution der sogenannten Hochkultur von einem reichen Ölstaat mitfinanzieren lassen. Ein bisschen wie im Profifußball, wer zahlt, darf mitmachen. Diesmal war es die Mailänder Scala, also eine Art heiliger Ort der italienischen Oper. Sie wollte sich von Saudi-Arabien mitfinanzieren lassen. Dafür hätte ein Vertreter des Königshauses in Mailand mitreden dürfen. Also Geld für Mitsprache. Doch der Plan des Intendanten Alexander Pereira ist nicht aufgegangen. Heute wurde er überstimmt. Jörg Seiselberg mit den Hintergründen.
Die Entscheidung der Scala Oberen fiel einstimmig und klar. Der Deal mit Riad ist geplatzt. Saudi-Arabien wird nicht erlaubt, das weltberühmte Mailänder Opernhaus mitzulenken. Das Geld, das geflossen ist, wird zurücküberwiesen. Das beendet automatisch jede Diskussion über einen möglichen Einstieg der Saudis in den Aufsichtsrat der Scala. Sagt Giuseppe Sala, Mailands Bürgermeister und Präsident der Opernhausstiftung. 3,1 Millionen Euro sind vor einigen Wochen aus Riad nach Mailand geflossen, als erster Teil einer Vereinbarung, die offensichtlich vor allem von Scala-Intendant Alexander Pereira eingefädelt worden war. Sie sah vor, dass Saudi-Arabien der Mailänder Scala 5 Jahre lang jeweils 3 Millionen Euro zur Verfügung stellt und im Gegenzug Riads Kulturminister Prinz Badre in den Aufsichtsrat des Opernhauses rückt. Dieser geplante Deal hatte in der italienischen Öffentlichkeit für einen Aufschrei der Empörung gesorgt. Menschenrechtler bezeichneten den Einstieg Riads in die Leitung des Mailänder Opernhauses als unakzeptabel angesichts der Menschenrechtsverstöße in Saudi-Arabien. Rechte Parteien argumentierten, eine italienische Spitzeninstitution wie die Scala müsse geschützt und jede Form saudi-arabischen Einflusses abgelehnt werden. Das heutige unmissverständliche Nein des Scala-Aufsichtsrats zur Millionenunterstützung aus Riad ist eine Niederlage vor allem für Intendant Pereira. Scala-Präsident und Bürgermeister Sala sagt, Pereira ist mit seinem bekannten Aktivismus vorgegangen, mit seinem guten Willen. Er war naiv, eine Angelegenheit zu betreiben, von der von Anfang an klar war, dass sie für Streit sorgen wird. Gleichzeitig aber betont Sala, die Affäre Riad bedeute nicht automatisch das Aus für den österreichischen Intendanten, der noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Einige Vertreter der Regierungspartei Lega hatten in den vergangenen Tagen den sofortigen Rauswurf Pereiras gefordert. Der Scala-Präsident stellt klar, auf jeden Fall bleibt er bis zum Ende seines Mandats. Die Möglichkeit, dass er nicht auf seinem Platz bleibt, war ein Medienthema. Im Aufsichtsrat der Scala von den Vertretern der öffentlichen Institutionen und der Unternehmen hat niemand über eine solche Hypothese gesprochen. Laut Sala bleibt es beim bislang geplanten Verfahren. In gut einem Monat soll demnach damit begonnen werden, den Markt für einen möglichen Nachfolger zu sondieren. Eine Verlängerung des Vertrages mit Pereira aber, sagt der Scala-Präsident, sei nach wie vor nicht ausgeschlossen. Laut der Zeitung La Repubblica ist der Österreicher bei seinem Riad-Deal von einigen Politikern im Stich gelassen worden. Unter anderem Attilio Fontana, der Präsident der Region Lombardei, zu der auch Mailand gehört, hatte sich erst positiv über die Millionen aus Riad geäußert. Nachdem Kritik in der Öffentlichkeit laut geworden war, sei der zur Regierungspartei Lega gehörende Fontana dann von seiner Unterstützung abgerückt und habe Pereira im Regen stehen lassen.
Jörg Seiselberg über einen handfesten Skandal in der Mailänder Scala. Industrielle Betonkisten bestimmen die Banlieues um Paris, aber diese Frau wollte was anderes. Sie entwarf vielgestaltige Betonlandschaften, wie moderne kleine Wohnberge mit Terrassen, Treppen, Vorsprüngen, viel Grün, Gemeinschaftsflächen. Es wirkt wie natürlich gewachsen. René Gayoustedt, französische Architektin, die demnächst 90 wird, hat heute von der Akademie der Künste in Berlin den Kunstpreis Berlin für ihr Lebenswerk bekommen. Niklas Mark von der FAZ ist im Studio. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum ist René Gayoustedt so unbekannt in Deutschland?
Das ist eine bizarre Geschichte. Und zwar war sie einmal in Frankreich eine der wichtigsten, führenden, auch erfindungsreichsten Architektinnen sowieso, aber auch Architekten ihrer Generation. Zu einer Zeit in den 60er Jahren, wo es ganz wenige Architektinnen überhaupt gab. Und damals war das, was sie machte, eine Revolution. Sie hat den gesamten sozialen Wohnungsbau eigentlich auf neue Füße gestellt. Und umso schockierender ist es eigentlich gewesen, dass sie dann im Lauf der 80er, 90er Jahre bis heute eigentlich vollkommen vergessen war.
Heißt das auch, dass ihre Idee vom Bauen, vom sozialen Bauen nicht funktioniert hat?
Ganz im Gegenteil. Sie hat eigentlich in den späten 60er Jahren, als man begann zu sehen, was der Nachkriegswohnungsbau anrichtet, sozial, ökonomisch, in den Vorstädten, in dieser Phase war sie eine der ersten und auch klügsten Personen, die gesagt haben, so können wir nicht weiterbauen. Und dann erfand sie zusammen mit einigen anderen Architekten, die von der utopischen Architekturgruppe Team 10 geprägt waren, begann zu überlegen, wie können wir sozialen Wohnungsbau für die Massen, die damals nach Frankreich strömten, das war ja nach dem Ende der Kolonien, kamen viele aus Algerien, Marokko. Gleichzeitig strömten die Menschen in die Städte, weil da Arbeit war. Man musste also viel bauen und man hatte gesehen, dass mit dem Bauen von so Schlafbetonregalen man nicht weiterkommen würde und dass es enorme soziale Probleme mit sich bringen würde. Und da war sie auf eine geniale Idee gekommen. Sie hat gedacht, wir müssen Pyramiden bauen. Pyramiden, wo jede Wohnung eine Dachterrasse hat. Dachterrasse ist fast untertrieben, das sind hängende Gärten. Und im Inneren dieses Dreiecks können dann soziale Räume sein. Da kann man einen Kindergarten unterbringen, der durch Lichtschächte belichtet ist. Da kann man einen Partyraum, wenn man gemeinsam feiern will, unterbringen. Oder da kann man auch ein Einkaufszentrum unterbringen. Das heißt, sie hat ganz früh erkannt, dass wenn man die Typologie ändert, man das ganze Leben der Leute zum Besseren verändern kann. So, dass heute noch, was für Paris erstaunlich ist, eine Familie 120 Quadratmeter Wohnung bekommen kann mit 80 Quadratmetern Dachterrasse für 800 Euro im Monat. Und das war möglich, weil sie diese sehr komplizierten Pyramiden erfunden hatte. Und das war damals eine Entscheidung auch des Staats gewesen, dass man den sozialen Wohnungsbau in den Griff bekommen muss und versuchen muss, das, was die Menschen auf dem Land auch suchen, nämlich Gärten, Erholung, Entspannung, auch Nachbarschaftlichkeit, dass man aus dem eigenen Garten ja über ein Mäuerchen den Nachbarn grüßen kann, mal Tomaten austauschen, sowas. All das findet da statt. Und das hat sie in Ivry-sur-Seine in der Nähe von Paris gebaut.
Also nicht direkt in der Stadt, sondern Nein. Schon in das, was man Banlieue nennt.
Oder? Genau, eigentlich das, wo ungern jemand einen Fuß heute hineinsetzt, wo eigentlich alle Fehler der modernen Städteplanung begangen wurden.
Aber nicht von ihr?
Nicht von ihr, sondern sie hat als eine der ersten kritischen Architektinnen gesagt, wir müssen neue Formen entwickeln. Und das war so eine neue Form. Und sie hatte einen Mitstreiter, Jean Renaudie. Und das ist teilweise für Deutsche schwer zu begreifen. Das war weder ihr Ehemann noch ihr Büropartner. Das war über Jahre, erzählt sie auch immer sehr offen, ihr Liebhaber. Sie haben zwei Kinder gehabt, aber weder hatten sie ein Büro zusammen, noch waren sie verheiratet. Und wenn man heute nach ihrem Werk sucht, in der Kunstgeschichte, in Büchern, da findet man all diese schönen Bauten, die sie damals entwickelt hat, parallel zu Jean Renaudie, als Werk von Jean Renaudie. Und da steht er immer in Büropartnerschaft mit Gayoustedt.
Wie so oft, glaube ich, in der Kunst- und Kulturgeschichte, ne? Dass die Frauen dort oft einfach im Schatten stehen, zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her. In diesem Fall war es auch so.
Ne? Das stimmt. Und man kann sagen, sie ist eigentlich systematisch gestrichen worden zugunsten von Jean Renaudie, der über diese Projekte, der auch solche Terrassenhäuser gebaut hat, solche Pyramiden begrünt. Er hat sehr viel mehr Vorträge gehalten. Sie hat sich um die Kinder gekümmert und diese Projekte weiterentwickelt.
Gestrichen worden von der männlich dominierten Architekturgeschichte, oder?
Das kann man so sagen. Ja. Und man denkt ja immer heute, die weibliche Architekturgeschichte beginnt erst mit Zaha Hadid. Aber wenn man anschaut, was in den 60er Jahren in Paris passierte, kann man sagen, dass die Revolution im Wohnungsbau, die heute noch wegweisend ist, eigentlich angezettelt wurde von einer Generation von Frauen, von Städteplanerinnen und von Architektinnen wie René Gayoustedt. Und dass eigentlich im Zuge der Ökonomisierung des Bauens und des Rückzugs des Staates aus dem öffentlichen Bauen, diese Projekte alle starben und mit ihnen auch die Betätigungsfelder dieser Architektin. Man kann sagen, dass man René Gaillot-Stedt heute nicht unter die 10 wichtigsten Architekten Frankreichs des 20. Jahrhunderts zählt, wo sie meines Erachtens hingehört. Das liegt auch daran, dass sie ihre Ideen nach den 80er Jahren kaum noch fortsetzen konnte, weil da das, was international immer Reaganomics heißt oder Neoliberalismus, ja, griff, auch im Städtebau. Und man sagte, dafür haben wir kein Geld mehr. Wir können nicht für alle Sozialhilfeempfänger schwebende Gärten bauen. Das ist zu teuer. Und dann brach das öffentliche Bauen zusammen. Der Staat zog sich zurück. Und damit hatten diese Architektinnen auch keine Arbeitsgrundlage mehr.
Deswegen blieben auch diese Entwürfe von ihr mehr oder weniger Einzelfälle. Man hat nicht den Eindruck, dass das nun wirklich die Banlieues dominieren würde. Diese Art des Bauens,
leider
dieses vielgestaltige,
nicht. Ja,
orientierte auch mit dem Grün, mit den Flächen. Es sind ja eher die industriell gefährdichten Massenbauten, ne, die diese Gegend um Paris dominieren.
Das stimmt, weil das natürlich billiger und schneller hochzuziehen war. Aber man kann sagen, natürlich sind die sozialen Folgekosten sehr viel höher. Hätte man alles um Paris herum so gebaut, wie René Gaillot-Stedt das entworfen hat, hätte man wahrscheinlich weniger Ärger mit marodierenden Jugendbanden, mit Arbeitslosigkeit, mit dem Gefühl der Weggesperrtheit. Ja. Mhm. Genau, und deswegen auch mit den Gelbwesten. Das heißt, das ist eine Architektur, die heute noch vorbildlich ist. Warum? Erstens, weil sie zeigt, wie man mit relativ wenig Mitteln soziale Nachbarschaft konstruieren kann und dass man es eben auch schaffen kann, für Massen so zu bauen, dass jeder seinen Garten hat. Ja, das war irgendwie ihr großer Verdienst. Sie hat gezeigt, auch eine Arbeiterfamilie kann mitten in der Stadt für wenig Geld in einem Massenwohnungsbau 60 Quadratmeter bis 80 Quadratmeter Dachterrasse begrünt haben, um dort einen Garten zu haben, sogar Tomaten anzubauen.
Wenig Geld, warum? Warum war es so günstig, das zu bauen? War es nur der Stoff, das Material, das Beton oder was war es, was es so günstig gemacht
hat?
Man
kann sagen, man isoliert ein Haus sogar besser, wenn man es begrünt. Das heißt, die Fassaden begrünt, isolieren, dämmen sogar besser. Ja? Und wenn wir heute immer überall Plastik draufkleben und Dämmputz und sagen, das ist das ökologische Nonplusultra, dann kann man sagen, schaut euch mal die 60er-Jahre-Architektur in Frankreich an. Da gab es schon eine viel bessere Idee, nämlich durch Begrünung zu dämmen.
Das ist das sehr gibt viel bis heute, funktioniert bis heute auch? Also Sie haben sich ja mal angeschaut, Sie haben sie auch getroffen vor Ort.
Sie lebt
in einem dieser Gebäude.
Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Architekten in ihren eigenen Häusern wohnen möchten. Sie tut das, sie wohnt in einer wunderschönen Maisonette-Wohnung, eben mit einem verwucherten Paradiesgarten. Und dieses Haus funktioniert, obwohl es in einer der sozial schwierigeren Gegenden von Paris steht, immer noch sehr gut. Man hat auch keine Angst, da durchzugehen, weil es sowas gibt wie nachbarschaftliche Kontrolle. Man ist nie unbeobachtet im Sinne von, dass man sich verloren fühlt. Es war wirklich eine große Revolution, die aber nur möglich war, weil der Staat gesagt hat damals, wir geben den Architekten die Zeit und das Geld, solche Modelle zu entwickeln.
Das heißt, auf dem freien Markt, das ist auch keine großen Chancen?
Oder? Das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist ja, wenn man so will, eine geniale Kombination aus einer ursprünglich kommunistischen Utopie. Ja, der Arbeiter soll so wohnen wie der Palastbesitzer. Das hat ja meistens nicht geklappt, in dem Fall aber ja. Warum? Weil es kombiniert wird mit kapitalistischem Pragmatismus. Die Wohnpyramiden von Jean Renaudie und Gaillot-Stedt haben sozusagen dem Kapitalismus im Bauch ein Einkaufszentrum, das nicht viel Licht braucht und darum rumgewickelt wird sozusagen die Pyramide mit den vielen Terrassen. Das heißt, das Einkaufszentrum finanziert eigentlich die Dachterrassen, die hängenden Gärten für den Geringverdiener. Und das ist sozusagen gewissermaßen damals eine paradoxe Win-Win-Situation gewesen. Mhm. Und Gaillot-Stedt, die sich immer noch als Kommunistin bezeichnet, damals glühende Kommunistin, ursprünglich hat sie Philosophie studiert, hat sich dann bei den Straßenkämpfen mitbeteiligt, erzählt auch immer sehr anschaulich, wie sie damals in Händel mit den Anhängern von Le Pen gerät, dem Vater, wobei ihr das Nasenbein gebrochen wurde. Das ist eine gewissermaßen Wunde, die sie bis heute aus dieser radikalen Zeit der Vierten Republik mit sich trägt. Und damals hat sie dann irgendwann entschieden, sie möchte die Gesellschaft nicht verändern als politisch-philosophische Denkerin, sondern als Praktikerin, die eben Architektur macht. Und das war eine Generation von Frauen, die sehr viel bewegt haben in Frankreich. Und deswegen finde ich, es ist auch sehr wichtig, dass sie diesen Preis heute bekommt. Ich denke nur, es ist als Zeichen wichtig, weil sie steht eigentlich wie kaum jemand anders für eine Generation, die in der Lage war, alles nochmal neu zu denken. Zu sagen, wir müssen das Wohnregal nicht als die einzige Möglichkeit, Massen unterzubringen, hinnehmen. Wir können alles neu erfinden und können auch zeigen, dass das im großen Maßstab geht. Und das ist ein Denken, was wir auch in Berlin übrigens dringend gebrauchen könnten, denn es ist ja so, es wird immer gesagt, es ist eine gute Nachricht, dass so viel gebaut wird. Wenn man mal schaut, was gebaut wird, sieht das schon gar nicht mehr so nach einer guten Nachricht aus, sondern es ist dann oft der wärmegedämmte Einfachkasten mit dem vorgestellten Stahlbalkönchen und das war's dann. Und da wünschte man sich mehr so ein utopisches Denken, intelligentes Raumdenken, wie Gaillot-Stedt das vorgeführt hat. Dann sähe auch Berlin besser aus, wenn wir solche Bauten hier mehr hätten.
Und man muss natürlich daran denken, dass sie eine der wenigen Architektinnen ist, eine der wenigen Frauen in diesem Metier, die tatsächlich dann jetzt im Alter zumindest dann doch einen Namen gemacht haben, diesen wichtigen Preis bekommen. Aber ansonsten, man schaut vielleicht zurück auf Zaha Hadid, vielleicht fallen da noch zwei, drei andere weitere Namen ein, meistens aber auch Frauen, die in einem Architekturbüro mitarbeiten, selbst als große Namen nicht so fungieren in der Architekturgeschichte. Was ist da schiefgelaufen?
Das ist natürlich schon auch vielleicht etwas, wo auch die männliche Architekturgeschichte selbstkritisch mal auf ihr Tun schauen musste. Denn wenn man sich das anschaut, wie in Frankreich gebaut wurde und von wem und was da die wirklich revolutionären Bauten waren, das waren sicherlich zu 50% Frauen, die gebaut haben, die dann hinterher gestrichen wurden aus der Baugeschichte. Und deswegen lohnt sich dieser Blick nach hinten auch, um zu verstehen, wo man heute anknüpfen könnte, wenn man es nur kennen würde. Denn es ist nach wie vor so, an keiner Universität wird René Gaillostet im Lehrplan fest verankert gelehrt. Das wäre aber sehr hilfreich. Und das wäre auch hilfreich, weil auch heute noch Studenten sie ja treffen können, mit ihr diskutieren können, sie fragen können, wie hast du es damals hingekriegt, statt langweiliger Wohnregale diese aufregenden Wohnfelsen zu bauen, wo übrigens die Zufriedenheit der Bewohner enorm ist. Das hat eine Zufriedenheitsrate von 80%. Das heißt, das ist sehr unüblich für Banlieue. Die Leute identifizieren sich damit, die nennen das ihren Felsen. Und das ist eine große Leistung. Und man kann noch mit dieser Generation sprechen, die jetzt langsam 90 wird. Und das ist also auch eine große Chance, zu sagen, jetzt nach Paris fahren und nochmal diese Weisheit der späten 60er Jahre genau anschauen und mit den Leuten sprechen, wie sie es damals hinbekommen haben.
Niklas Mark, Architekturkritiker der FAZ über René Gaillostet, die französische Architektin, die heute den Kunstpreis der Stadt Berlin bekommt, selber nicht anreisen kann. Und wir haben gesprochen über Architektinnen und vor allem auch über ihre Verdienste für die Sozialbauten in und um Paris. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Parsons.
Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, vermutet, dass es auch im Schauspielbereich ein Pay Gap, eine ungleiche Bezahlung gibt. Gegenüber unserem Haus erklärte er:
Im Bereich des NV-Bühne wird es frei verhandelt für den Solist. Das heißt, da haben wir keine Kategorien, an denen man sich orientiert, sondern da geht es dann am Ende um Erfahrung, um Ausbildung und um die Verhandelbarkeit. Und da haben wir keine wirklich aussagekräftigen Zahlen. Allerdings sind wir auch nicht so arrogant zu glauben, dass die Probleme, die für den Rest der Gesellschaft gelten, da nicht zu finden seien. Also ich glaube, in dem Bereich haben wir einen Gender Pay Gap.
Positiv sei jedoch, dass Orchester, Chöre und Tanzgruppen durch einen Tarifvertrag unabhängig vom Geschlecht gleiche Bezahlung bekämen. Genauso sei es auch bei der Mindestgage. Dennoch seien viele Führungspositionen noch männlich besetzt, die schlechter bezahlten Positionen mit Frauen, so Grandmontagne. Soziokulturelle Normen und Rollenbilder müssten auch am Theater noch verändert werden. Der Equal Pay Day am 18. März steht symbolisch für die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen. Über alle Branchen und Berufe hinweg bestand laut Statistischem Bundesamt zuletzt ein Lohnunterschied von 21%. Der Journalist Holger Stelzner ist nicht mehr Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Grundlage für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kollegen sei nicht mehr gegeben, teilte die Zeitung mit. Der 56-Jährige war einer von vier Herausgebern, die das Blatt journalistisch führen. Stelzner war seit 1993 bei der FAZ, seit August 2002 in der Rolle des Herausgebers, der für den Wirtschafts- und Sportteil verantwortlich war. Zu den Gründen für das Ausscheiden und zu seiner Nachfolge machte der Verlag bisher keine Angaben. Das Aktionsnetzwerk Leipzig liest weltoffen ruft zum Protest gegen die Präsenz rechter Verlage auf der Leipziger Buchmesse auf. Auch in diesem Jahr werden wieder rechte und rechtsoffene Verlage auf der Leipziger Buchmesse versuchen, ihre Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verbreiten, erklärte Irina Rudolf-Kokott für das Netzwerk. Zum Protest sei am Mittwochabend eine Kundgebung auf dem zentralen Augustusplatz geplant, teilte das Netzwerk in Leipzig mit. Die Buchmesse wird später am selben Abend mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung offiziell eröffnet.
Katharina Parsons mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Kriegsreporter riskieren ihr Leben für ihren Beruf. Sie schrecken nicht zurück, wenn die meisten von uns lieber aus dem Frieden berichten gehen. Sie mitten rein. Eine der besten ihres Fachs war Mary Colvin. Sie starb 2012 bei einem Bombenangriff in Homs in Syrien. Sie berichtete aus einem Krieg, der immer noch andauert und weitere Journalisten das Leben gekostet hat. Eine Frau, die sagt, egal welche Konfliktpartei, wir scheitern, wenn wir nur über Sieger und Besiegte berichten und nicht zeigen, was der Krieg anrichtet.
Whatever the rights and wrongs of a conflict, I feel we fail if we don't face what war does, face the human horrors, rather than just record who won and who lost.
Mary Colvin. Heute Abend wurde in Berlin eine Dokumentation über sie gezeigt. Eine Diskussion gab es dazu auch über die Lage von Kriegsreportern. Für uns war Michael Mayer dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mit dabei war eben auch ihr Kollege, Fotograf Paul Conroy. Er hat die Bombe damals überlebt, die Mary Colvin neben ihm getötet hat. Was war von ihm zu hören?
Ja, man muss sich vorstellen, also Paul Conroy ist so der Typ bulliger Ex-Soldat mit starkem Liverpooler Akzent, der sich mit seiner Kollegin Mary Colvin angefreundet hatte und für sie alles gemacht hätte, auch wenn sie eigentlich die stärkere und die mutigere von den beiden war. Und der Film erzählt die Geschichte dieses Einsatzes der beiden in Syrien, wo sie ohne Visum, also sich mitten in der Nacht durch einen Tunnel sich den Weg nach Homs gebahnt haben. Das sieht man auch alles in dem Film, also sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte. Und diese wird komplett aus dem Blickwinkel des Fotografen Paul Conroy geschildert. Und ich habe nach der Filmvorführung ihn mal gefragt, wie er die Freundin und Journalistin Mary Colvin sah, also wie er sie damals erlebt hat.
With Marie, she was passionate, she cared.
Und er hat mir erzählt, bei Marie war es immer so, dass sie sehr leidenschaftlich arbeitete, sich wirklich für das Schicksal der Menschen interessierte. Und sie sagte zu mir, die 28.000 Menschen, die in Homs eingeschlossen sind, die können nicht fliehen. Also warum sollte ich flüchten? Und ich habe das damals verstanden und das ist wahrscheinlich von außen schwer zu verstehen. Und ich hatte damals zu ihrem Tunnel gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Dafürgebei, jetzt so nach Syrien zu gehen. Aber da war mir schon klar, sie würde nicht auf mich hören und wieder umdrehen. Und das finde ich so eine ganz gute Beschreibung für Mary Colvin, die wirklich alles einsetzte, um wirklich aus Syrien dann damals 2012 zu berichten.
Ja, wenn also ihr Kollege Paul Conroy da im Mittelpunkt steht, welches Bild zeichnet dieser Dokumentarfilm von ihr?
Also man muss wissen, also der Film erzählt jetzt nicht so sehr die Vorgeschichte von ihr. Sie ist ja seit 1985 schon in verschiedenen Kriegsgebieten gewesen, in Osttimor, in Irak, in Sri Lanka. Aber das erwähnt der Film nur kurz. Und der Film also zeigt mit sehr, sehr erschütternden, auch teilweise sehr brutalen Aufnahmen, also wie das damals war in dieser eingeschlossenen Stadt Homs. Man wundert sich auch darüber, wie das überhaupt möglich war, diese Aufnahmen zu machen, weil man sieht dann die Aufnahmen, wie dann die Bomben da einschlugen, da im Umfeld dieses Hauses, dieses Medienzentrums da in Homs. Und die beiden haben wirklich also jede Situation, die sie erlebt haben, gefilmt. Und das ist sehr, sehr aufwühlend. Was dem Film so ein kleines bisschen fehlt, fand ich, also man hört Mary Colvin nur an einigen Stellen, wo sie dann mal für CNN oder für die BBC dann berichtet hat. Also diese Figur Mary Colvin, die bleibt dann kurioserweise, obwohl der Film wirklich sehr, sehr aufwühlend und sehr spannend auch ist, so ein kleines bisschen flach. Das fand ich so ein bisschen schade, aber das liegt aus meiner Sicht dann daran, dass man halt nicht so viele Aufnahmen von ihr in dem Film sieht. Aber dennoch finde ich, der Film ist schon wichtig und auch sehr, sehr aufrüttelnd, weil man eben auch sieht, wie Kriegsreporter in so einer ganz schwierigen Situation, wie es damals 2012 ja in Homs und in einigen anderen Gebieten in Syrien war, wie die da arbeiten, wie die da versuchen zu überleben.
Wird denn zumindest klar, was sie angetrieben hat?
Ja, also es kommt ganz eindeutig raus. Das war aber auch schon in ihren früheren Einsätzen so, dass sie sich wirklich für die Menschen interessiert hat, also für die Schicksale. Also sie hat immer gesagt, also für die Menschen sind für sie keine Nummern, die da irgendwie nur abgearbeitet werden, sondern sie hat sich wirklich für die einzelnen Schicksale interessiert und hat so gut wie möglich, also sofern der Platz dafür in der Zeitung war, dann auch versucht, die Schicksale auch zu beschreiben. Und das bringt der Film raus. Und über diesen Weg natürlich, klar, da lernt man die Figur Mary Colvin dann schon kennen. Also sie war in jeder Hinsicht eine sehr, sehr ungewöhnliche, sehr, sehr taffe und auch eine sehr kompetitive Journalistin. Also sie hat natürlich schon erkannt, dass sie da in der Situation auch so eine ganz besondere Stellung hatte, weil es waren eben damals in Syrien nicht mehr so viele Journalisten vor Ort und das war für sie natürlich dann auch eine ganz wichtige Rolle und ganz wichtiger Einsatz.
Größten Respekt vor diesen Kolleginnen, vor diesen Kriegsreporterinnen und dennoch ist natürlich ihre Situation wahnsinnig schwierig. Erstens, dass sie natürlich ihr Leben riskieren, aber auch sonst ihre Arbeit wird ihnen zum Teil schwer gemacht. Reporter ohne Grenzen war ja einer der Veranstalter dieses Abends heute da in Berlin in den Hackischen Höfen. Wird denn klar oder wurde etwas auch darüber gesagt, wie die Lage von Kriegsreportern heutzutage aussieht?
Ja, das kam auch vor. Also man muss ja wissen, nach dem Tod von Mary Colvin sind über 240 Journalisten allein in Syrien danach noch umgekommen. Aber meistens waren das eben syrische Kollegen und das wird natürlich bei uns nicht so weit berichtet. Aber was auch klar geworden ist, dass natürlich die Arbeit der Journalisten in diesen Kriegsgebieten erheblich schwieriger geworden ist, weil es natürlich auch höhere Anforderungen gibt. Also die Situation ist natürlich auch kompetitiver geworden. Man muss auch schneller sein und das erfordert natürlich auch mehr Einsatz und leider Gottes ist dieser Einsatz dann manchmal, wie man an dem Beispiel Mary Colvin sieht, tödlich. Also das kam bei dem Abend schon raus und die Journalisten geben alles, um die Welt zu informieren, wie das dann halt aussieht in den Kriegsgebieten, wo wir sonst eben nicht so viel darüber erfahren würden.
Ein Film, eine Dokumentation und eine Debatte auch über die Lage von Kriegsreporterinnen und Kriegsreportern. Under the Wire, so heißt diese Dokumentation über die britische Kriegsreporterin Mary Colvin, die im Jahr 2012 getötet wurde. Michael Mayer war für uns in Berlin dabei. Herzlichen Dank. Und in Deutschland ist dieser Film noch nicht zu bekommen. Demnächst wird er aber bei Online-Videodiensten zu haben sein. Und jetzt geht es nach Indien, zu Asiens größter Kunstbiennale, die Kochi Biennale an der Südwestküste Indiens, benannt nach der Stadt, in der sie stattfindet. Gerd Brendel hat sich für uns umgeschaut.
Der traurigste und zugleich schönste Ort der Kochi Biennale ist die Kaimauer hinter dem Ausstellungsgelände. Eine alte Gewürzmanufaktur mit Blick auf das Meer. An einer Wäscheleine wehen ein paar fleckige T-Shirts, typische indische Arbeitskleidung, im Abendwind. Auf den Hemden stehen in altmodischer Schreibschrift die Namen der indischen Sklaven, die die niederländischen Kolonialherren vor 400 Jahren Richtung Südafrika verschifften. Der Tag ihres Verkaufs und die Namen ihrer Besitzer. Die südafrikanische Künstlerin Sue Williamson hat die Daten in alten Handelsbüchern gefunden.
The whole exhibition is punctuated by some dark punctuations.
Anita Dubey, eine der bekanntesten Künstlerinnen des Landes und die Kuratorin der aktuellen Biennale, spricht von Einstichstellen, durch die Sand in das Getriebe der Mainstream-Erzählung der Weltgeschichte rieselt. Es gibt einige davon unter den Werken der knapp 100 Künstlerinnen und Künstler. Die Videoarbeit More Sweetly Play the Music von William Kentridge zum Beispiel, die eine imaginäre Prozession von Revolutionshelden und Priestern zeigt, oder die Arbeit der Künstlerin Shirin Neshat. Auf zwei großen Videoleinwänden zeigt sie jeweils den gleichen Theatersaal. Im ersten Video steht ein iranischer Sänger vor dem Mikrofon, hinter ihm der voll besetzte Saal. Auf der Leinwand gegenüber sieht man eine Sängerin vor leeren Stuhlreihen. In Neshats Installation verharrt der Sänger auf der Leinwand schweigend, während die Sängerin abgehackt und verzerrt singt. Im Iran von heute wäre das real unmöglich. Frauen ist es offiziell verboten, öffentlich als Musikerin aufzutreten. Eine beklemmend berührende Installation, die gut zum Titel passt, unter den Anita Dubey ihre Biennale gestellt hat, For a Non-Alienated Life, für ein nicht entfremdetes Leben. Für Indien übersetzt Anita Dubey Entfremdung mit dem Kastensystem und der Diskriminierung von Minderheiten.
It is of course everything to do with caste, everything to do with sexual minorities. Basically the real citizen of India is the Hindu. So Muslims are not the real citizens. Christians, other minorities, of course.
Nur Hindus zählen in den Augen der rechten BJP-Regierung als wahre indische Staatsbürger. Religiöse oder sexuelle Minderheiten zählen nicht dazu. Dagegen setzt Dubey mit ihrer Auswahl auf Künstler abseits des Mainstreams, wie Aya Krishnan. Dessen Installation trägt den Namen Denkmal für Sweet Maria. Eine bekannte transsexuelle Aktivistin, die ganz in der Nähe nach einer Fernsehdiskussion ermordet wurde. Ein Wohnzimmertisch mit lauter Krimskrams unter Glas. Ein schwuler Porno, Poster vom ersten CSD in Kerala, Hormonspritzen. In der Ecke steht ein Schminktisch. Daneben zeigt ein Video Sweet Maria beim Schminken. Die Idee zu dem Gedenkraum für seine Freundin hatte Aya Krishnan nach einem Traum.
One day she appeared in my dream and then she told me,
der ganzen Welt wollte sich Sweet Maria darbieten Unter ihrem Rock sollten alle Platz haben, wie unter dem Schutzmantel einer Madonna. Jetzt hängt das rote Riesenkleid von der Decke. An den Wänden hängen Ayakrishnans farbige Zeichnungen. Die flächigen Porträts einer freundlich lächelnden Trauergemeinde undefinierbaren Geschlechts.
There are times when these things come together, like where politics and the aesthetics come together.
In Kochi trifft nicht nur bei Ayakrishnan das Politische immer wieder auf das Ästhetische. Zum Beispiel in den an volkstümliche Holzschnitte erinnernden Porträts, die der Autodidakt Vipin Danudaran von seinen Nachbarn angefertigt hat, als Gegenleistung für eine Essenseinladung in deren Wohnung. Auf dem Biennale-Gelände betreibt Vipin eine Art Volksküche, so wie vor 100 Jahren der Sozialreformer Ayapan, der so die Trennung zwischen den unterschiedlichen Kasten überwinden wollte. Jetzt sitzen hier Touristen mit Schulklassen zusammen bei Curry und Dal.
That has given the whole Biennale a particular kind of a flavor. Everything is mixed up, which is exactly the way we live, yeah.
Ja, die Kochi-Biennale hat in den letzten Wochen ihren ganz eigenen Flavor, ihren eigenen Geschmack entwickelt. Nicht nur auf dem Hauptausstellungsgelände, auch in den anderen Ausstellungsorten ein paar Straßen weiter, in den alten Kontoren, wo wie vor 100 Jahren mit Gewürzen und Reis gehandelt wird. Tür an Tür mit moderner Kunst. Die Geschichte ist hier allgegenwärtig. Und dank der Biennale sind für ein paar Wochen ein paar vergessene Kapitel lebendig geworden.
Gerd Brendel, für uns in Indien, in der Hafenstadt Kochi, wo seit einigen Jahren eine der wichtigsten asiatischen Kunstbiennalen stattfindet. Und Tobias Wenzel schaut unterdessen in die Feuilletons vom Dienstag.
Salatgurke grob geraspelt. So beschreibt die Taz den Klang der Gitarre von Dick Dale. Dagga, dagga di dagga dagga. Man dürfe sich keine komplexe Klangwelt vorstellen, wenn man von seinem Sound spreche, urteilt die Süddeutsche Zeitung über das Spiel des nun gestorbenen Musikers. Denn eigentlich besteht der Surf-Sound vor allem aus auf den tiefen Saiten einer extrem laut verstärkten, aber nicht verzerrten Fender Stratocaster E-Gitarre gespielten Single-Note-Staccato-Läufen. Die Variationsmöglichkeit dieser Idee ist gering, aber es dengelt und bollert doch sehr fein. Und es klang für damalige Verhältnisse nicht nur ungewöhnlich orientalisch, sondern auch spektakulär energetisch, fast maschinengewehrhaft. Hat niemand seine böse Absicht geahnt, als er sich auf legalem Weg halbautomatische Waffen beschaffte? Fragt der neuseeländische Schriftsteller Lloyd Jones in der Welt mit Blick auf den mutmaßlichen Attentäter von Christchurch. Viele Neuseeländer hätten bisher gedacht, solche Waffen seien gar nicht in ihrem Land frei verkäuflich und hätten deshalb den USA vorgeworfen, dass Waffen dort nicht anders konsumiert würden als Eier oder Dosenbier. Jones gefällt es nicht, dass der Mann, der wohl allein verantwortlich für die Ermordung von 50 Muslimen ist, 2 Tage nach dem Anschlag in einer Gefängniszelle war. Was für eine Schande, dass er die Mahnwache im Stadion Basin Reserve nicht erlebt hat. Er hätte gesehen, dass er das Gegenteil dessen erreicht hat, was er wollte. Es ist ihm nicht gelungen, Hass und Angst zu säen. Stattdessen hat er diese wunderbare Gesellschaft näher zusammengebracht. Es sei ihm ein großes Spektakel entgangen. Tausende Menschen, jung und alt, die sich versammelten, wo sonst Cricket gespielt wird. Doch diesmal stand auf der Anzeigentafel: Der Hass wird nicht gewinnen. Kia Kaha. Bleib stark, Christchurch. Im Totalitarismus tauschen Täter und Opfer ständig die Plätze. Es gibt keine Zuschauer. Mit diesen Worten zitiert Sonja Zekri die Publizistin Mascha Gessen in der Süddeutschen Zeitung. Gessen erhält am Mittwoch zum Beginn der Leipziger Buchmesse den Preis für europäische Verständigung für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und verlor«. Russland ist für Gessen eine totalitäre Gesellschaft, die von einem Mafiastaat regiert wird. Homosexuelle seien da perfekte Opfer, weil ihr Streben nach gleichen Rechten als vom Westen beeinflusst diskreditiert werde. Keiner kennt einen Schwulen persönlich, sagt die lesbische Gessen. Sie erzählt in ihrer New Yorker Wohnung der SZ-Journalistin, was passiert ist, als ein befreundeter Anwalt in Russland eine englischsprachige Ausgabe ihres Buchs geordert hat. Er wurde zum Zoll bestellt, wo er unterschreiben sollte, dass das Buch keine extremistischen Inhalte verbreitete. Daraufhin sagte er, das wisse er nicht, er habe es ja noch nicht gelesen. Der Anwalt habe die Konfiszierung des Buchs vor Gericht gebracht. Da habe er die intern vermerkte Begründung des Zollbeamten einsehen können. In den Worten von Mascha Gessen: Der Zollbeamte hatte mich im Internet gesucht, wo ich als jemand gelte, der Homosexualität propagiert. Das Buch wurde also nicht wegen seines Inhalts, sondern wegen der Autorin kassiert. Man könnte meinen, Gessen habe sich deswegen an Wladimir Putin gerecht, und zwar ganz persönlich und konkret in ihrer Küche. Die beschreibt Sonja Zekri so: Holztisch, spiegelblanke Töpfe an einem Haken, am Fenster ein schwuler Putin als Papierhampelmann mit Regenbogenflagge und Blumenkranz.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.